Heute gibt's Extreme Podcasting. Es geht nämlich in ganz extreme Lebensräume.
Genau. Tiere leben da, wo selbst Menschen es für ganz schön unwirklich halten.
Genau, die Tiere finden das wahrscheinlich ganz normal. Wir finden das ganz schön abgefahren und gucken es uns heute mal genauer an.
Ganz genau.
Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach.
Das ist ein Seebeben.
Ja.
Ein Tsunami.
Nee.
Eine Welle.
Bisschen allgemeiner.
Bisschen allgemeiner. Ozeanrauschen, Tiefseerauschen.
Nein.
Oh, ein Abbruch eines Eisbergs.
Nein. Aber es war schon nicht schlecht.
Also. Können wir das gelten lassen?
Nee.
Ist aber nicht das, wo der Grönlandhai lebt oder...
Nee.
Also reden wir von extrem, ein Tier im Meer?
Nein.
Extrem Niederschlag?
Nein.
Extrem Wind?
Nein.
Ist überhaupt kein extremes Tier.
Doch, also es ist ein extrem...
Ein extrem Lebensraum.
Ein Vorgang, der...
Und das ist nicht so ein Eissturm oder
nein,
sowas?
Nein, ein Vorgang, der möglicherweise extremes Leben ermöglicht.
Vulkanausbruch?
Nein.
Plattentektonikverschiebung?
Ja. Wie heißt es in richtig, wenn es sehr plötzlich passiert?
Erdbeben.
Ja, so klingt ein Erdbeben. Und wir gehen nämlich nachher in die Tiefe der Erde, denn dort gibt es tatsächlich auch Leben. Aber wir wollen erstmal allgemein sehen, was ist extremes Leben auf unserer Erde?
Genau. Und eigentlich geht das ja erstmal los mit extremen Lebensräumen.
Genau.
Und extreme Lebensräume ist natürlich ein kleines bisschen, liegt das im Auge des Betrachters. Also wenn man sich vorstellt, man lässt einen Eisbären mit einer Wüstenassel sprechen, dann findet jeweils der eine den anderen Lebensraum total extrem, aber jeder seinen eigenen Lebensraum eher völlig normal.
Das stimmt.
Also deswegen muss man so ein bisschen gucken, wie kann man denn einen Extremlebensraum überhaupt definieren? Also es geht ja nicht, dass man sagt, ja okay, was wir irgendwie krass finden. Und tatsächlich gibt es ein bisschen allgemeinere Regeln. Man kann sagen, dass Leben ja bestimmte Parameter braucht. Also Eiweiß zum Beispiel denaturiert ja bei über 42 Grad oder Wasser gefriert ja bei 0 Grad oder wenn irgendwas drin ist, ein bisschen darunter, dann brauchen eigentlich alle Organismen irgendwie eigentlich ja Sauerstoff, damit bestimmte physiologische Prozesse ablaufen. Und um Sauerstoff zu generieren, brauchen Pflanzen oder ja, brauchen Ökosysteme eigentlich ja Licht in den allermeisten Fällen. Dann darf es nicht wahnsinnig sauer sein oder wahnsinnig alkalisch. Es soll irgendwie nicht vergiftet sein. Und alle solche Lebensräume gibt es aber.
Man kann zusammenfassend sagen, eigentlich gibt es fast überall Leben. Was es wirklich braucht, also das sind die Voraussetzungen, es muss Wasser geben und es muss Temperaturen unter 113 Grad Celsius geben. Dementsprechend gibt es aber wirklich an den verrücktesten Orten Lebewesen, extremophile Lebewesen kann man die nennen und die kann man wieder aufteilen in den Bereich, in dem sie halt super extrem sind. Also es gibt zum Beispiel thermophile Organismen, die sind dann an besonders hohe Temperaturen angepasst, also an 80 Grad und mehr. Dann gibt es psychrophile Organismen, die sind an niedrige Temperaturen angepasst, also 15 Grad Celsius, das geht noch, und niedriger. Dann gibt es halophile Organismen, die sind an hohe Salzkonzentrationen angepasst. Dann gibt es alkalifile, die sind an hohe pH-Werte angepasst. Acidophile, niedrige pH-Werte. Und dann gibt es noch barophile, die an besonders hohen hydrostatischen Druck angepasst sind. So, jetzt sind wir alle schon mal schnell schlauer geworden und jetzt wird es interessant.
Es gibt natürlich auch menschengemachte Extremlebensräume, also welche, in die zum Beispiel viel Schwefel oder Öl, Erdöl oder ja, tödliche Substanzen, also giftige Stoffe eingeführt wurden. Übrigens, es gibt den Rio Tinto in Spanien, der ist so ein Extremlebensraum. Seit 5000 Jahren wird da Bergbau betrieben und da sind so viele Gifte über diese 5000 Jahre in diesen Fluss gelangt, dass der wirklich eigentlich für jedes, so ziemlich jedes Lebewesen ein extremer Lebensraum ist und trotzdem gibt es da aber auch Leben. Also es gibt jetzt ja nicht irgendeinen Fisch oder irgendein, was weiß ich, irgendwas Größeres, Tolles. Es gibt ziemlich viele Mikroben oder Kleinstorganismen, also eher so eben im mikrobiellen Bereich, die da überraschenderweise dann eine Heimat gefunden haben.
Mhm. Es gibt aber auch Vielzeller, die an extreme Lebensräume angepasst sind. Ich denke zum Beispiel an Tiere, die besonders an sehr kalte Gebiete angepasst sind. Das sind so Insekten, nachtaktive Insekten, die heißen Grylloblattodea. Und die können eben an Temperaturen leben oder nur vor allem in Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad leben. Also die sterben bei 5 Grad. Und sterben bei 0 Grad und weniger. Das heißt, die sind dann auch wirklich daran angepasst. Und die finden natürlich, also du hast eben von dem Standpunkt aus gesprochen, die finden natürlich total krass, was wir hier gerade machen.
Genau.
Dass wir hier bei 20 Grad in so einer Wohnung sitzen. Oh mein Gott.
Allerdings und vor allem ist eigentlich auch die Vorstellung lustig, dass man bei 0 Grad hitzefrei bekommen würde oder so. Weil es wirklich, wirklich zu heiß ist. Also das sind ja dann Schaben.
Genau,
entnehme ich dir. Genau, so kleine Schaben. Und es gibt tatsächlich arktische Insekten, die also bis minus 50 Grad sich total wohlfühlen. Und das Interessante dabei ist, du hast ja...
oder bis minus 50 Grad, ne?
Ja, also und das Interessante ist ja, dass eben flüssiges Wasser oder also die meisten biologischen Prozesse brauchen irgendwie ein flüssiges Medium, um da drin ablaufen zu können. Und das bedeutet, dass bei diesen minus 50 Grad diese Insekten nicht einfrieren.
Ja.
Und ein Insekt ist ja nicht gerade ein großes Tier, aber die haben eben in ihren Körpern bestimmte, meistens sind das Zucker, Substanzen in ihre, in dem Fall ja Hämolymphe, eingelagert, die verhindern, dass die durchfrieren.
Mhm. Weiß man ja, wenn irgendwie reines Wasser friert früher als zum Beispiel, wenn man einen Schnaps ins Eisfach legt.
Genau.
Das heißt, irgendwas einzulagern im Wasser, damit man länger nicht einfriert, kann tatsächlich funktionieren. Habe ich, glaube ich, auch mal von einem Frosch gehört. Oder?
Ja, genau. Also es gibt interessanterweise zwei unterschiedliche Strategien, wie man mit Superkälte umgeht. Also erstmal genau, wovon reden wir da? Also normalerweise frieren Körperflüssigkeiten bei minus 0,5 bis minus 1,86 Grad. Das scheint so eine universelle Sache zu sein. Und jetzt gibt es aber eben welche, wie die Insekten, die viel, viel größere Kälte aushalten können. Und es gibt zwei unterschiedliche Strategien, nämlich entweder ist man gefriertolerant oder man vermeidet, eingefroren zu werden.
Das heißt, entweder man friert zwar schon ein, überlebt es aber, oder man vermeidet es und kann aber trotzdem in solchen krassen.
Genau, also wenn man zu denen gehört, bei denen Einfrieren vermieden wird, gibt es interessanterweise auch bestimmte Fische. Wir kommen gleich zu denen, die sich einfrieren lassen, aber die sich einfrieren lassen, das funktioniert ja nur, wenn man auch irgendwann wieder auftauen kann. Wenn man aber in einem Lebensraum lebt, wie in arktischen Gewässern, wo die Wassertemperatur nie über minus oder es wird nie wärmer als minus 2 Grad oder minus 1,9 Grad, dann würde man ja nie wieder auftauen. Und damit wäre das Leben ja auf jeden Fall vorbei. Das heißt, die sich einfrieren lassen, kommen wir gleich dazu, die leben in Lebensräumen, wo es dann aber auch irgendwann mal wieder wärmer wird und sie eben auftauen können.
Mhm.
Und die anderen, die müssen dann in diesen Extremen, also wenn es immer kalt ist, dann muss man einer sein, der eben eine Möglichkeit hat, seine Körperflüssigkeiten immer flüssig zu halten, egal wie kalt es wird. Zu denen, die sich einfrieren lassen können, da ist ganz wichtig, dass nicht die Flüssigkeit innerhalb der Zellen einfriert, weil wir haben ja die Anomalie des Wassers. Das heißt, wenn man Flüssigkeit einfriert, dann dehnt die sich ja blöderweise aus.
Ja.
Wenn die Flüssigkeit in den Zellen gefrieren würde, dann würden die Zellen kaputt gehen, dann würden die da mechanisch zerstört werden. Das bedeutet, dass diese Organismen erstmal die Flüssigkeit aus den Zellen rausbuxieren und sie dann tatsächlich außerhalb einfrieren lassen. Das heißt, sie verhindern das Gefrieren innerhalb von Zellen. Und das ist aber ja eigentlich auch schon ziemlich krass, weil sie ja sozusagen intrazellulär, dass sie also in der Zelle mega dehydriert sind, also eigentlich vertrocknen müssten und dann ihre Körperflüssigkeit nach außen transportieren und da gefriert die. Und dann später, wenn sie wieder auftauen, denn die sind dann, können sich dann nicht mehr bewegen, also die sind dann eben eingefroren und irgendwann tauen die wieder auf. Und dann muss ja die Flüssigkeit von außerhalb der Zellen wieder in die Zellen reinkommen. Also das heißt, es ist nicht nur eine extreme Herausforderung an Temperatur und Toleranz von Einfrieren, sondern es ist auch noch ein, woran man vielleicht gar nicht denkt, aber es ist ein mega Dehydrationsproblem, was die da haben. Genau, und deswegen ist natürlich beeindruckend, dass es das bei manchen Amphibien gibt, von denen wir ja natürlich immer denken, ja, die brauchen es doch eigentlich immer schön feucht und alles.
Ja, und was natürlich auch wirklich komplexe Lebewesen sind.
Ja,
ne?
Also ja, genau.
Irgendwie so, also ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus Sicht eines Vertebraten, eines Knochentieres, aber man denkt ja also komplexere Lebewesen als vielleicht irgendwelche Insekten oder so. Das sind jetzt genau. Rasten natürlich alle Insektenforscher aus. So nein, aber gut.
Und der Weltmeister bei dieser Disziplin, ich lass mich einfrieren, unter den Amphibien ist der japanische Baumfrosch. Und der kann tatsächlich minus 30 bis minus 35 Grad aushalten. Der lebt also in Asien an seiner nördlichsten Verbreitungsgrenze. Da hat er eben diese super, super dramatischen Lebensbedingungen.
Ist das der, von dem du vorhin erzählt hast, wo sie diese fiesen Versuche gemacht
genau.
haben?
Genau, also das finde ich
kann
ehrlich,
man schon auch mal sagen.
Ja,
irgendwie.
Also eigentlich gibt es Regeln, vor allem bei sehr, sehr vielen wissenschaftlichen Zeitschriften, dass man bestätigen muss, dass Tiere nicht zu Schaden gekommen sind. Also man muss sozusagen nicht nur ein wissenschaftliches Clearing über sich ergehen lassen, sondern auch ein ethisches. Also waren die Experimente ethisch etc. Das, was die da machen, ist ehrlich gesagt, oder was sie da gemacht haben, ist ziemlich krass. Die haben diese Frösche gesammelt, dann haben die Frösche in unterschiedliche, also in die Tieffriertruppe und die nicht so Tieffriertruppe eingeteilt. Alle kamen in so einen kleinen Plastikbehälter mit ein bisschen Moos und dann haben sie immer kälter gemacht und geguckt, wann die sterben.
Ach,
und dann
Scheiße,
haben sie eben festgestellt, die meisten sind bei minus 30 Grad gestorben, aber es gab ein paar, die haben bis minus 35 Grad ausgehalten.
Mensch. Und eben von 2016.
Ja,
also das
genau.
Klingt so wie so Versuche von irgendwie Anfang der 70er oder noch früher. Ne?
Ja.
Also unglaublich.
Ja.
Dass sowas überhaupt noch möglich ist.
Genau, also wir haben es jetzt hier auch mal erzählt, diese Geschichte, weil es einfach eine skurrile Geschichte ist, aber tatsächlich würden wir, glaube ich, lieber auf solche Erkenntnisse verzichten, als Tiere da so zu Schaden kommen
lassen.
Das
stimmt. Ja.
Vielleicht nur noch der Vollständigkeit halber, diese Frösche können 4 Monate so eingefroren bleiben, also auch noch über einen sehr, sehr langen Zeitraum.
Ja. Wahnsinn. Und überraschend auch, dass es in Japan manchmal 4 Monate lang minus 30 Grad hat. Aber wahrscheinlich in freier Wildbahn müssen sie das gar nicht so unbedingt so
abliefern.
Naja,
aber es gibt schon extrem es gibt so extrem kalte Gebiete in das ist sozusagen, was der Frosch maximal aushalten könnte.
Ja. Das wahrscheinlich hat der Frosch so einen kleinen Puffer eingebaut.
Genau, Froschpuffer.
Der Froschpuffer.
Genau.
Also das war ja jetzt alles Leben, das an der Erdoberfläche lebt. Ne? Und wir haben auch gesagt, gibt auch Lebewesen, die so in menschgemachten Extremräumen leben. Also zum Beispiel gibt es ja auch eine Pilzart, die tatsächlich in Atomkraftwerken wächst und sich von der Radioaktivität ernährt. Und diese Ernährung mit Hilfe der Radioaktivität, also klar, die gibt Energie, ne? Energie gibt sonst auf der Erdoberfläche die Sonne für bestimmte Prozesse. Dieses von dieser Radioaktivität zu leben, das machen sich auch Tiere zunutze, die sehr, sehr, sehr tief unten in der Erde leben, wo natürlich niemals Sonne hinscheint. Und jetzt kommen wir wieder zu meinem Tiergeräusch des Tages.
Oh, da komme ich aber nochmal ganz kurz zurück, ist ja allen klar, aber nur nochmal, dass natürlich Radioaktivität schon was ist, was auch in freier Wildbahn auftritt. Also es ist jetzt nicht so, dass mit dem Atomkraftwerk die Radioaktivität in die Welt kam.
Genau.
Nur halt mehr und an bestimmten Orten.
In tieferen Erdschichten gibt es Radioaktivität, manchmal mehr, manchmal weniger. In Minen, da komme ich auch gleich noch zu, wird Uran gefördert. Also es gibt dort Radioaktivität, die Tieren tatsächlich ermöglicht oder Lebewesen ermöglicht, in völlig abgefahrenen Lebensräumen zu leben. Also an der Erdoberfläche hängen die meisten Lebewesen von organischen Stoffkreisläufen ab. Die sind von der Sonne abhängig. Mehr oder weniger. Mhm. Also man vielleicht frisst ein Tier, kann keine Photosynthese betreiben, frisst aber Pflanzen, die eben Photosynthese betreiben. Und so ist das alles davon abhängig. Wenn man jetzt in die Erde geht, dann gibt es da natürlich keine Sonne, sondern also zum Beispiel, wenn man so auf 3000 Meter in die Erde geht, dann gibt es da Wasser, tatsächlich auch so tief. Es gibt Gestein und es gibt so ein bisschen radioaktive Strahlung. Und damit müssen diese Lebewesen umgehen. Bei Bohrungen wurde Leben bis in 7 Kilometer Tiefe gefunden, also unfassbar. Es wird diskutiert in der Wissenschaft, dass es möglicherweise bis in 20 Kilometern noch Leben geben könnte. Das ist aber noch nicht ganz
weiß
klar.
Man, wo die Vorfahren von denen herkommen? Also sind
ja, sehr wahrscheinlich alle von der Erdoberfläche, dass die sich sozusagen Stück für Stück reingearbeitet haben, immer wieder durch einen Riss tiefer gepurzelt sind und dann eben von oben nach unten, aber eben teilweise da schon sehr, sehr viele tausend Jahre existieren. Das Spannende ist, dass Forscher mittlerweile glauben, dass die Mehrheit aller bakterienartiger Mikroorganismen im Inneren der Erde liegt. In tiefen Erdschichten, man sagt auch tiefe Biosphäre. Man vermutet, dass zwischen 10% und 30% der gesamten Biomasse tatsächlich unter der Erde, also tief unter der Erde lebt. Und es gibt einen Forscher, der das erforscht oder erforschte, der ist jetzt leider 2021, glaube ich, gestorben, Tullis Onsted von der Princeton University. Und das war wohl ein total krasser Typ. Ich habe mich mal mit
muss man, glaube ich, sein, wenn man sowas macht.
Ja, absolut. Der Mann hat ein Forschungslabor auf 3,8 Kilometer Tiefe errichtet. Und ich habe mich mit einem mal mit einem Geo-Redakteur unterhalten, der einen Artikel über diesen Mann geschrieben hat. Und dieser Mann ist total krass. Also der berät auch die NASA und halt ganz witzig, der hat so einen Twist. Also der berät die NASA und sucht auf der Erde nach Bedingungen, die eben auch auf anderen Planeten herrschen könnten sozusagen. Also er schließt sozusagen dann von der Erde auf andere Planeten, was ich irgendwie so einen ganz witzigen Twist finde und ist eben viel unter der Erde unterwegs, das erkläre ich gleich noch besser, hat den am tiefst lebenden vielzelligen Organismus der Welt entdeckt. Und das ist so ein Fadenwurm, der da heißt Halicephalobus Mephisto, also der Teufelswurm. Das klingt total abgefahren. Also der kann tatsächlich in bis zu 3,6 Kilometern Tiefe leben, also völlig krass, ernährt sich da von Mikroorganismen, die da unten leben. Und der wurde in Wasser entdeckt. Und das ist, was diese Forscher, also die Forschungsgruppe rund um Tullis Onsted dort machte oder heute sicherlich noch macht. Das heißt, die haben ihr Forschungslabor in einer Mine in Südafrika. In Südafrika gibt es so ziemlich sehr tiefe Minen, die Gold und Uran abbauen. Und seine Idee ist eben, wir wollen unter der Erde forschen. Dann gibt es natürlich ganz viele Forschungsinstitute, die dann Bohrungen von der Erdoberfläche aus machen. Und er denkt halt, das ist ja viel besser, wenn wir schon in 3 Kilometer Tiefe sind. Dann können wir sehr viel tiefer nach unten bohren, aber eben auch horizontal bohren. Was ist eben natürlich, wenn du von oben bohrst, hast du immer nur so Bohrkerne. Und er sucht da unten, also das ist sowieso völlig krass, also in diesen Minen muss man sich vorstellen, die sind riesig. Die eine Mine, in der er forscht, die ist 3 Kilometer tief, 3 Kilometer im Durchmesser und da unten gibt's halt alles. Also da gibt's illegale Leute, die in diese Mine eindringen von außen, weil diese Gänge ja einfach so weit sind, dass du von anderen Bergwerken heimlich einsteigen kannst. Und in diesen Minen gibt's alles. Da gibt's Gangs, da gibt's Schießereien, da gibt's Prostitution, da gibt's alles. Also es ist schon alleine gefährlich, da zu arbeiten. Nicht nur, weil das Ding einstürzen kann, weil es irgendwelche Explosionen geben kann oder so, sondern weil du einfach irgendwelchen Gangs begegnen kannst in irgendwelchen Tunneln.
Also das heißt, das ist auch ein extremer Lebensraum für einen Forscher. Die wenigsten Forscher leben.
Genau, auf jeden Fall. Aber wenn du eben diesen extremen Lebewesen auf die Spur kommen willst, musst du auch extrem forschen. Ne? Ja. Und was er da unten macht, er sucht vor allem nach Wasser, nach sehr, sehr altem Wasser. Mhm. Also diesen Teufelswurm hatte er in Wasser gefunden, das sicherlich 3000 Jahre alt ist, vielleicht aber auch 12.000 Jahre alt. Okay. Und das Spannende ist, dass du da drin eben nicht nur diese Fadenwürmer findest, sondern eine ganze Lebensgemeinschaft aus Bakterien, die eben auch schon so lange ungestört ist.
Pass auf, tatsächlich muss man jetzt nicht da weit reisen bis nach Südafrika oder so, sondern das Grundwasser ist tatsächlich der älteste und größte kontinentale Lebensraum in Europa.
Ja.
Also man braucht ja diese Extremforscher, die sich damit beschäftigen, davon gibt es nicht viele und deswegen ist über unser Grundwasser als Lebensraum relativ wenig bekannt.
Was ja
also,
völlig abgefahren ist.
Genau.
Ne? Man denkt immer so, ja, Grundwasser. Halt,
ja,
ne?
Genau, ist genauso unerforscht wie die Tiefsee.
Weißt und du, wie tief in Deutschland durchschnittlich das Grundwasser liegt oder fluktuiert das ganz stark? Also manchmal ist das ja, liegt es ja gar nicht tief, ne? Dann hast du eine Baugrube, da tritt Grundwasser ein. Ja, ich weiß es auch nicht.
Nee, keine Ahnung.
Ja, das können ja wieder Klugscheißerhörer. Genau. Wenn ihr es wisst, dann sagt Bescheid.
Ich mache jetzt mal Schluss, weil ich muss jetzt ja,
ach ja,
mit der Dame,
okay,
sprechen.
Alles,
genau, also das wäre sowieso das Letzte, was ich sagen wollte.
Okay,
halt
gut,
über
dann,
diese,
weil dann kann ich noch übernehmen zum völlig abgefahrenen Teil.
Ah ja, genau, okay. Also du darfst nämlich nicht so ganz schon alles über Grundwasser sagen.
Nein, nein, du kannst dich jetzt beruhigen. Also, wir sind wieder da. Kurzes Zwischenspiel. Frauke hatte nochmal einen wichtigen Arbeitstermin. Also, Frauke war ja meine Mentorin zu Uni-Zeiten. Und von ihr habe ich gelernt, wie wichtig so eine Life-Work-Balance ist.
Oh, aber
und ich habe das Gefühl, es ist völlig aus dem Ruder gelaufen.
Nee, gerade ist aus dem Ruder gelaufen, aber daran wird gearbeitet.
Daran wird gearbeitet, aber dementsprechend hatten wir jetzt nochmal eine kurze Unterbrechung nach dem Grundwasseraufreger. Weil du nämlich gedacht hast, ich nehme dir die Butter vom Brot, weil
aber
ich
echt?
Auch über Grundwassertiere spreche. Aber ich glaube, wir sprechen über völlig unterschiedliche Tiere.
Okay.
Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt. Grundwasser gibt es nämlich ganz unterschiedliche Arten und es gibt,
aha,
Oberflächengrundwasser.
Aha.
Und das ist so zwischen 10 und 100 Meter tief und das wird hauptsächlich durch Oberflächenwasser, das versickert, gespeist. Und dann gibt es aber noch Tiefenwasser und das ist durch wasserundurchlässige Gesteinsschichten von diesem restlichen Grundwasser getrennt. Und ich will nachher über das Tiefenwasser sprechen. Du
sehr
aber
gut.
Wahrscheinlich über das,
ja,
Oberflächen, also oberflächennahe Grundwasser. Von daher, wir kommen uns nicht ins Gehege, wir können uns alle beruhigen.
durch wie viele Meter sind wir denn getrennt?
Wir sind um circa 2900 Meter getrennt. Das ist schon okay.
Genau, da sollte es keinen Streit
geben.
Das geht. Genau, also ich, also man glaubt es ja kaum, weil die Lydia und ich ja sind ja so zwei Schlaumeier und wissen ganz viel, aber ab und zu lernen wir bahnbrechende Dinge dazu. Und ich muss sagen, dass ich über Grundwassertiere wirklich erst vor kurzem habe ich von deren Existenz erfahren und finde das total interessant. Und deswegen hier mein Plädoyer fürs Grundwassertier.
Erzählen Sie.
Also erstmal, Grundwasser ist der älteste und größte kontinentale Lebensraum in Europa. Und wir wissen so gut wie nichts darüber. Also, oder sagen wir genauso wenig wie über die Tiefsee, obwohl du ja gerade gesagt hast, eigentlich, man bohrt da so ein bisschen. Wenn man Glück hat, findet man Grundwasser. Würde man denken, kann man ja irgendwie ganz gut erforschen.
Ja.
Jetzt könnte man ja denken, wie ich noch bis vor wenigen Wochen, dass man da nicht so wahnsinnig viel zu erforschen hat, aber weit gefehlt. Nach Expertenschätzungen leben ungefähr 50.000 bis 100.000 verschiedene Grundwasserorganismen da unten.
Mhm.
Und wie gesagt, wir wissen über die nichts. Die wissen auch von uns nichts. Und das ist deshalb interessant, weil die in einem Lebensraum leben, der sich in den letzten 30 Millionen Jahren kaum verändert hat. Also da kommt zwar immer mal ein bisschen Wasser da unten an oder so, aber im Großen und Ganzen sind diese Ökosysteme sehr, sehr stabil. Also ich glaube, wenn man da zugucken müsste, wäre es auch ein bisschen langweilig zuzugucken.
Weil das alles so langsam passiert.
Ja, weil alles super langsam passiert. Also in Deutschland kennen wir schon 250 im Grundwasser vorkommende Arten.
Weißt du, wie die entdeckt wurden oder wie die erforscht wurden, weil du eben gesagt
ich glaube,
hast, dass
man
so
bohrt,
schwierig ist?
Naja, schwierig wäre runterzugehen und zu gucken, was die machen. Mhm. Nicht so schwierig ist, ein Loch zu bohren und die hochzuholen, glaube ich. Genau, so würde ich mal denken. Genau, super interessant. Also bei uns in Deutschland gibt es zum Beispiel den 300 Millionen Jahre alten Brunnenkrebs. Also das heißt, wir reden da, wenn wir das nochmal einordnen, von einer Tierart, die es schon gab, bevor Dinosaurier entstanden sind und die es, wie wir ja jetzt scheinbar bemerken, auch noch gibt 66 Millionen Jahre, nachdem die großen Dinosaurier ausgestorben sind. Also für die war das die Existenz der Dinosaurier auf unserer Erde so ein kurzes Zwischenspiel.
Zu dem sie wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hat, weil
genau.
Sie immer da unten in so einem Grundwasser saß.
Es war erstens super kurz. Und
jetzt hat man irgendwie genau. Die ganze Zeit so schwere Schritte im oberen Stockwerk gehört. Das war ein bisschen nervig, jetzt wird es ein bisschen ruhiger.
Genau.
Dann kamen die Autos.
Genau. Und genau, also die kriegen halt halt auch wahrscheinlich echt nicht so besonders viel mit, denn alle Tiere, die im Grundwasser leben, sind blind, durchscheinend und machen wenig, gibt ja wenig zu tun. Also es gibt sehr, sehr wenig Nahrung.
Das weißt du doch nicht. Was meinst du, was da für ein Karneval unten im Grundwasser
stimmt, abgeht? Wenn keiner guckt. Also die haben auf jeden Fall, ist es ein extremer Lebensraum. Also es gibt wenig Nahrung, nur eben ganz wenige organische Nahrungspartikel.
Kannst du ganz kurz sagen, was das für Tiere sind? Weil eben, man denkt jetzt erstmal Grundwasser, okay, da sind dann so ein paar Rädertierchen und so. Jetzt war ich eben schon überrascht. Okay, also Krebse, wir sprechen schon über größere Tiere.
Allerdings, also Hüpferlinge, Flohkrebse, Grundwasseraseln, Muscheln, Schnecken, Würmer.
Ja,
also
verrückt.
Und tatsächlich Bakterien. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, denn tatsächlich sind auch diese Grundwasserorganismen beeinträchtigt vom Klimawandel. Und zwar ist Grundwasser normalerweise jetzt in Deutschland 8 bis 12 Grad warm oder kalt. Einmal durch den Klimawandel, aber durch auch Bauaktivitäten, also weil zum Beispiel U-Bahnen gebaut werden oder tiefe Keller oder was weiß ich, kommen wärmere Schichten mit diesem Grundwasser in Berührung. Und das bedeutet, dass wir jetzt in siedlungsnahen Bereichen in Deutschland schon Grundwassertemperaturen von 14 bis 15 Grad haben, in manchen Regionen sogar 20 Grad. Und das ist leider für diese Grundwasserfauna ein Todesurteil. Denen ist es zu warm, die sterben vor Hitze, manche wohl schon wirklich bei 14 bis 15 Grad, aber bei 20 Grad ist dann für viele Schluss. Und das ist für unsere Trinkwasserversorgung tatsächlich ein Problem, denn die ernähren sich ja eben von organischem Material und das sind häufig irgendwelche Bakterien oder so, die da quasi aus dem Wasser filtern. Aber fast noch wichtiger ist, dass sie durch ihre, wenn auch sehr gemächliche Lebensweise, Poren im Gestein offen halten. Und in dem Moment, wo diese Grundwasserfauna nicht mehr vorhanden ist, fürchtet man, dass Poren im Gestein, durch die letzten Endes unsere Grundwasserspeicher immer wieder aufgefüllt werden, dass die verstopfen und dass wir tatsächlich ein neues Problem bekommen werden bei unserer Trinkwasser- und Versorgung durchs Grundwasser.
Ja, zudem ja im Zuge des Klimawandels jetzt in den letzten Jahren die Grundwasserspiegel ein Riesenthema waren, die sowieso schon fallen, ne? Was ja auch für diese Fauna auch ein weiteres Problem sein
könnte. Genau, ist ein Riesenproblem. Grundwasser ist tatsächlich unsere wichtigste Trinkwasserquelle in Deutschland und wir haben das in vielen Bereichen, also meine Familie kommt ja aus Schleswig-Holstein, da denken viele Leute, da regnet es doch immer, stimmt natürlich nicht und vor allen Dingen gibt es da auch über weite Flächen ein Riesenproblem, dass immer mehr Brunnen versiegen, weil der Grundwasserspiegel sinkt.
Ja, also das sind dann nochmal so Sachen, an die man gar nicht denkt. Und wie du gesagt hast, also ist eines der größten Ökosysteme oder das größte Ökosystem Europas, das niemand auf dem Schirm hat. Das ist das Verrückte, da denkt niemand dran.
Ja.
So, ich würde sagen, ich schalte jetzt gleich nochmal mein Erdbebengeräusch vom Anfang ein und wir reisen nochmal in die Tiefe. Wir hatten es von diesem sehr, sehr tiefen Labor in 3000 Metern Tiefe. Ich hatte mich ja mit diesem Redakteur von Geo darüber unterhalten. Der war tatsächlich auch da unten und der meinte, es ist halt total krass. Wenn du in diesem Fahrstuhl in die Tiefe fährst, dann hast du natürlich den totalen Druckstress auf den Ohren, weil du ja irgendwann eine 3000 Meter hohe Luftsäule über dir lasten hast. Also es sind wirklich ganz, ganz krasse Umstände und ganz, ganz krasse Lebensräume. Und eine der Sachen, die in diesem Labor, in dieser Tiefe untersuchen wollten, ich habe ja schon gesagt, sie haben altes Wasser gesucht, um zu sehen, welche Tiere leben dort eigentlich, haben da wahnsinnig viele Tiere gefunden, aber noch viel, 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 viel mehr genetische Schnipsel, wo sie halt eine Idee davon bekommen, dass es halt unfassbar viel mehr Organismen noch gibt. Mhm. Also eine unglaublich unübersichtliche Biodiversität da unten von Tieren, die man eben noch nie gesehen hat, wo man wirklich nur diese Schnipsel zeigen halt, okay, da ist irgendwas, aber wir haben jetzt die Tiere da nicht zufällig bekommen. Aber jetzt wird's richtig abgefahren, weil was die auch gesucht haben, neben diesem alten Wasser, waren Erdbebenzonen. Und tatsächlich gab es Minen, in deren Nähe Erdbeben passiert sind. Und was die Forscher sehen wollten, waren diese Zonen, wo sich wirklich Erdschichten verschoben haben.
Ja.
Ne? Weil das weiß man sonst von den Bohrungen von oben nach unten, aber eben nicht aus horizontalen Bohrungen. Und das war ihr Interesse. Und sie haben eine ganz abgefahrene Theorie. Wir haben ja vorhin gesagt, diese Mikrolebewesen brauchen Gestein und Wasser und eine gewisse Radioaktivität, um zu leben. Mit der Radioaktivität sind sie in der Lage, Gestein aufzuspalten, also Eisensulfate und so weiter, um damit leben zu können.
Okay.
Das heißt, diese Mikroorganismen zersetzen Stein, ganz offensichtlich.
Ja.
Und die große Frage ist, ob sie damit einen Einfluss auf Erdbeben haben, weil sie tatsächlich Stein destabilisieren. Und das ist eine relativ viel diskutierte Hypothese, die die Forscher da untersuchen. Das Spannende ist, die Gesteinsoberflächen nach einem Erdbeben, die sind chemisch extrem aktiv und spalten unter anderem Wasser in Wasserstoff und in Sauerstoff. Mhm. Und das sind ideale Bedingungen für diese Lebewesen. Das heißt, eine Idee ist, die Lebewesen da unten destabilisieren den Stein. Es kommt zu Erdbeben und davon profitieren wiederum okay. die Lebewesen. Und es gibt unter anderem einen Vorfall gab es im Vogtland. Da gab es im Herbst 2000 mehrere kleinere Erdbeben in einer Mineralquelle und danach stieg da die Methankonzentration ganz stark an. Und das lässt vermuten, dass das eben eine Veränderung ist, die entstanden ist durch die erhöhte Stoffwechselaktivität von unterirdischen Organismen,
okay.
die eben häufiger geworden sind
Verrückt.
Durch die Erdbeben. Ja. Und das finde ich so eine abgefahrene
Idee. Das ist echt
eine abgefahrene
Geschichte.
Ja, und das ist auch was ganz Neues für die Forscher, weil man hat immer gedacht, so ja, geologische Prozesse sind nur auf chemische Dinge zurückzuführen, aber möglicherweise geht es eben auch auf diese Organismen, die in diesen extremen Lebensräumen vorkommen.
Da müssen wir die Steinlaus von Loriot in die Shownotes machen.
Richtig, genau. Stimmt, die Steinlaus, eigentlich
genau, eigentlich ewig
Realität.
Bekannt.
Genau, absolute Realität. Genau. Und ganz witzig ist, also einige dieser Mikroben, die in diesem Wasser da unten gefunden wurden, die da unten leben, die teilen sich nur alle 1000 Jahre. Und
Verrückt.
Ja, eben.
Okay.
Und die Wissenschaftler haben dann, weil ich meine, wie misst du Leben? Ab wann ist man tot?
Mhm.
Ja, wenn du dich nur alle 1000 Jahre teilst, dann bist du im Prinzip fast tot, aber lebst halt doch noch irgendwie, aber halt super, super, super langsam. Und tatsächlich haben diese Wissenschaftler ein Death-O-Meter, also wo sie dann halt wirklich so, ab wann fängt Leben an, ab wann ist es vorbei? Und sie haben dann gesagt, okay, also wenn biochemische Prozesse in der Zelle aufhören, also wenn wirklich kein Ion, nichts mehr von links nach rechts transportiert wird, dann ist es mit dem Leben vorbei.
Okay.
Aber bis dahin können Organismen auch in den verrücktesten Leben
und offensichtlich eine lange, lange Pause machen.
Und wirklich lange Pause machen. Wir hatten ja erst vor kurzem, hatten wir ja noch die Folge Pause und da haben wir ja auch gesehen, diese Würmer, die im Permafrost gelebt haben, eben auch extreme Lebewesen, die einfach 46.000 Jahre überlebt
Verrückt.
Haben.
Ja, das war ja unsere Folge zu Extremlebensräumen und ich will nochmal zu dieser Definition von Extremlebensräumen kommen, die uns auch alle nochmal zu denken geben sollte, denn zu der offiziellen Definition gehört auch, dass wirklich extrem es außerhalb unseres Planeten ist. Und das bedeutet, dass ja für uns auf jeden Fall, aber eben für die wohl bis aufs Bärtierchen, wahrscheinlich für alle anderen Organismen auch, wir echt nur auf diesem Planet leben können. Und das ist sicher mal interessant. Ich meine, rein theoretisch könnte es ja sein, dass so ein Phänomen, wie du gerade beschrieben wirst, irgendwann mal auf dem Mond oder auf dem Mars oder was weiß ich gefunden wird. Aber uns würde gar nicht weiterhelfen, wenn wir Leben woanders finden, weil wir brauchen ein bisschen mehr als ein Bakterium, was sich alle 1000 Jahre teilt oder ein Fadenwurm, der 46.000 Jahre irgendwo festgefroren ist. Also das ist nochmal mein Plea for Action, um diesen Planeten zu erhalten.
Und vor allem die nicht extremen, also nein, nicht vor allem die nicht extremen Lebensräume, sondern alle Lebensräume.
Genau. Ja.
Damit alle weiter auf dem Planeten schön leben können. Ja, sehr schön. In dem Sinne koche ich jetzt mal uns schön Nudeln.
Genau.
Wunderbar.
Das gilt, glaube ich, nicht als extremer Fall von Ernährung, sondern
ganz. Du hast es noch nicht probiert.
Genau. Und wir sind ja in Köln. Ist auch nicht so ein extrem Lebensraum, oder?
Extrem Leben.
Extrem Cologne.
Extrem Cologne. Genau. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Hold up. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.